Ein kluger Mann sagte einmal, wenn du einen Künstler verstehen willst, sieh dir sein Werk an. Viele Menschen, die nicht begreifen, womit ich mich täglich auseinandersetze, erkennen nicht, dass dasselbe auch für Serienmörder gilt. Sherlock Holmes formulierte es so: Singularität ist fast immer ein Hinweis. Je gewöhnlicher und unscheinbarer ein Verbrechen ist, desto schwieriger ist es, dem Täter auf die Spur zu kommen. Wenn jemand mit einer Skimaske eine beliebige Person auf der Straße überfällt, hinterlässt er kaum Spuren. So jemand kann ein drogenabhängiger Obdachloser sein, ein frustrierter Nachbar oder einfach jemand aus einem schlechten Viertel. Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten kämen dafür in Frage, aber ein Mensch, der eine Frau bei Vollmond entführt, ihr die Eingeweide herausreißt und sie an Ästen im Wald aufhängt, während er mit ihren blutigen Augen eine Nachricht an einen Fernsehsender schreibt, der hinterlässt eine Signatur. Je grotesker und einzigartiger das Verhalten eines Mörders ist, desto präziser kann man ihn durch Täterprofiling analysieren. Gefühle, Kindheit, Psychologie, alles offenbart sich in der Art des Mordes. In der Regel jedenfalls. Doch dieses Mal war alles anders. Dieser Fall wich von allem ab, was ich je gesehen oder gehört hatte. Der Mann, dem wir auf der Spur waren, von den Medien als der Frost Hollow Ripper bezeichnet, passte in kein bekanntes Raster. Keine psychiatrische Analyse, keine Verhaltensstudie konnte erklären, was wir fanden. Gegen Ende des Falls wusste ich nicht einmal mehr, ob das, was wir jagten, überhaupt menschlich war. Die Sonne war nur noch ein blutroter Streifen am Horizont, als mein Partner Julian Stone und ich im Wagen durch die Hügel fuhren. Unser Ziel war ein abgelegener Ort in einem tiefen Waldgebiet. Es war bereits das dritte Tatort, den wir diesem Fall zuordnen konnten. Wirklich mitten im Nirgendwo, murmelte Julian, während er einem weiteren Schlagloch auswich. Der Weg war kaum mehr als eine Schotterpiste, gesäumt von endlosen Reihen alter Kiefern. Ich fühlte mich benommen von den steilen Kurven, den engen Wegen und der beklemmenden Stille, die sich mehr und mehr über uns legte. Schließlich sah ich das flackernde Rot und Blau von Polizeilichtern. Die Sirenen waren abgeschaltet. Der Notruf war von einem Wanderer eingegangen, der im Dickicht über eine Leiche gestolpert war. Lokale Beamte hatten die Umgebung abgesperrt, damit unser FBI-Team Spuren sichern konnte. Doch als wir mit unserem Wagen auf dem engen Weg zum Stehen kamen, fiel mir sofort etwas auf. Es war niemand zu sehen. Drei Streifenwagen standen dort, aber kein einziger Beamter war in Sicht. Das gelbe Absperrband hing lose zwischen Büschen und Bäumen, so als hätte jemand angefangen, die Stelle abzusperren, es aber dann einfach aufgegeben. »Verdammt!« knurrte Julian und schlug frustriert gegen das Lenkrad. »Diese Hinterland-Cops kriegen nichts auf die Reihe. Sie sollten hier sein und alles absichern, nicht irgendwo im Gebüsch rumlungern.« Ein ungutes Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Ich blickte in die dunklen Schatten zwischen den Bäumen. Die Kiefern ragten wie schwarze Türme in den Himmel, unbeweglich und stumm. Es war vollkommen still. Keine Grillen, keine Vögel, nicht einmal der Wind. Nur das leise Knacken unseres sich abkühlenden Motors war zu hören. Die Welt schien den Atem anzuhalten. »Irgendwas stimmt hier nicht«, flüsterte ich und spürte, wie sich mein Puls beschleunigte. Mein Körper reagierte, als wüsste er mehr als mein Verstand. Ich war nervös, angespannt, wie ein Tier, das eine unsichtbare Gefahr wittert. »Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Julian und sah mich skeptisch an. »Hörst du's nicht?«, antwortete ich. »Keine Geräusche, keine Insekten, kein Rascheln. Es ist zu still. Und wo sind die Polizisten?« Julian zuckte mit den Schultern, zog seine Waffe und stieg aus. »Das finden wir gleich raus«, sagte er mit seinem üblichen Trotz. Ich griff ebenfalls nach meiner Pistole, fluchte leise und folgte ihm durch das schmale Dickicht. Die flackernden Lichtkegel der Streifenwagen tauchten den Tatort in eine unnatürlich grelle Atmosphäre. Dann sahen wir sie. »Da liegt sie«, murmelte Julian, seine Stimme rau. Zwischen den Blättern und Wurzeln lag der Körper einer jungen Frau. Ihre Brust war aufgeschlitzt, die Rippen ragten wie Klingen aus dem Fleisch. Ihre Augen fehlten. Nur zwei schwarze, starrende Höhlen blickten uns an. Ein groteskes Lächeln war mit einem scharfen Gegenstand in ihr Gesicht geschnitten worden. Es war die Art von Lächeln, die einem den Magen umdrehte. Ich trat näher, zwang mich zur Ruhe. Ihre Nägel, sowohl an Händen als auch an Füßen, waren Ananta, waren entfernt worden. Die blanken Fingerkuppen waren blutig und aufgerissen. In der Rinde eines nahen Baumes waren die Nägel tief hineingerammt, wie Stifte. Julian fluchte leise. Wie ist das überhaupt möglich?", fragte er ungläubig. Ich schüttelte nur stumm den Kopf. Vor wenigen Stunden hätte ich gesagt, so etwas sei unmöglich. "Und ihr Herz fehlt auch", sagte Julian nach einem weiteren Blick. Die Brusthöhle war leer, ein klaffendes Loch, wo einst das Zentrum ihres Lebens geschlagen hatte. Dann plötzlich durchbrach ein heiseres Röcheln die unheimliche Stille. Aus den Büschen kroch etwas. Julian und ich richteten sofort unsere Waffen auf die Quelle des Geräuschs. Ein Mann schleppte sich auf uns zu. Sein Körper blutüberströmt, seine Beine verdreht wie die eines Vogels, die Knochen durch die Haut gedrückt. Er trug eine zerrissene Polizeiuniform. Seine Augen fehlten ebenfalls. Ist jemand da?", krächzte er, bevor er Blut spuckte. "Es war hier. Ich habe es gesehen. Es hat sie geholt." Julian kniete sich zu ihm. "Was war es?", fragte er eindringlich. "Was hast du gesehen?" Doch der Mann antwortete nicht mehr. Seine Glieder zuckten, sein Kiefer schlug klappernd zusammen. Dann starb er mit einem gurgelnden Laut. Sein Körper sackte leblos zusammen, sein Gesicht fiel auf die feuchten Blätter. Ich zählte die Fahrzeuge, 3 Polizeiautos, was bedeutete, dass möglicherweise 4 oder 5 weitere Beamte noch immer irgendwo dort draußen waren. Ich spürte bereits, dass wir keine Überlebenden mehr finden würden. Julian zog sein Funkgerät, seine Stimme war plötzlich kaum mehr als ein Flüstern. "Hier spricht Agent Stone. Wir haben mehrere tote Polizisten. Ich wiederhole, Beamte gefallen. Wir brauchen sofortige Verstärkung. Turtleback Lane, Einsatzort Frost Hollow." Ein Zischen durchbrach das Funkgerät, wie das Zischen vieler Schlangen. Dahinter lag eine verzerrte Kakophonie. Musik, Lachen, metallisches Kreischen, Schüsse, Kindermelodien. Dann wurde das Gerät still. "Was zum Teufel?", murmelte Julian und klopfte gegen das Gerät. Es war brandneu, oder sollte es zumindest sein, doch es war vollkommen tot. Und irgendetwas, da war ich mir plötzlich sicher, beobachtete uns bereits aus der Dunkelheit. Die Dunkelheit schien dichter zu werden, als hätte sie Substanz gewonnen. Sie klebte an uns, schwer wie nasser Stoff, und jeder Schritt über den Waldboden fühlte sich an, als würde man gegen etwas Unsichtbares ankämpfen. Julian versuchte weiterhin, das Funkgerät zum Laufen zu bringen, während ich mich noch einmal umsah. 3 Polizeiwagen, aber kein einziger Beamter weit und breit, bis auf den toten Mann, der sich in unseren Armen dem Ende entgegengesehnt hatte. Etwas stimmte hier nicht. Es war nicht einfach ein brutaler Mord. Es war ein Echo von etwas Größerem, Tieferem, Dunklerem, etwas, das die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn aufzulösen schien. "Was zum Teufel ist hier passiert?", murmelte Julian. Er ließ das Funkgerät sinken. Sein Blick wanderte über die Lichtkegel der Scheinwerfer hinweg in die undurchdringliche Schwärze des Waldes. "3 Fahrzeuge, keine Beamten, keine Reaktion auf Funk und dann das hier." Ich sagte nichts. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nicht allein waren. Nicht nur im metaphorischen Sinn. Etwas lauerte, etwas beobachtete. "Wir sollten uns umsehen", sagte ich schließlich. "Die anderen Polizisten müssen irgendwo sein." Julian nickte zögerlich, zog seine Taschenlampe aus dem Gürtel und richtete den Strahl auf den Boden. Wir trennten uns nicht. Ein unausgesprochener Entschluss. Instinktiv wussten wir, dass Alleinsein in diesem Moment keine Option war. Wir folgten den Spuren im Matsch. Fußabdrücke führten vom ersten Polizeiwagen in den Wald. Einige wirkten geordnet, wie von Beamteninformationen, andere waren verzerrt. Als hätte jemand mit gebrochenen Knöcheln versucht zu laufen oder gekrochen. Tiefe Schleifspuren begleiteten einige der Abdrücke. Hier, sagte Julian leise. Er leuchtete auf einen Bereich, wo die Spuren endeten, direkt vor einem großen, moosbedeckten Felsen. Etwas blinkte dort im Licht seiner Lampe. Ein Griff. Aus dem Felsen ragte ein Griff aus altem, verrostetem Metall. Es war kein Teil des Gesteins, sondern schien eingesetzt worden zu sein. Ein mechanisches Rad, ähnlich den Druckverschlüssen auf alten U-Booten. Eine kreisrunde Platte war kaum sichtbar im Moos verborgen, doch mit dem Griff verbunden. Ein geheimer Eingang, eine Falltür. »Was zur Hölle ist das?«, fragte Julian und trat näher. »Sieht aus wie ein Zugang, vielleicht ein alter Bunker oder was auch immer das hier ist. Vielleicht hat der Täter ihn benutzt. Vielleicht ist er da drin.« Ich konnte spüren, wie mein Herz schneller schlug. Alles in mir wollte fliehen, sich umdrehen, den Rückzug antreten. Aber gleichzeitig war da etwas anderes. Neugier, Faszination. Oder war es bereits ein Sog, der von diesem Ort ausging? »Wir sollten Verstärkung rufen«, sagte ich. »Und mit was?« Julian hob das tote Funkgerät hoch. »Wir sind allein, Mark. Wenn da unten noch einer dieser Cops ist, dann müssen wir ihn vielleicht retten.« Ich wusste, dass er recht hatte, aber ich hasste ihn in diesem Moment dafür. Er zog sich Latexhandschuhe über, trat an den Griff heran und begann ihn zu drehen. Rost knirschte, als altes Metall sich weigerte, seinen Dienst zu tun. Julian fluchte, biss die Zähne zusammen, seine Stirn glänzte von Schweiß. Dann ein Ruck. Das Schloss schnappte auf. Mit einem tiefen Grollen, das sich wie das Stöhnen eines schlafenden Monsters anhörte, öffnete sich die Falltür von selbst. Zahnräder quietschten, der Mechanismus arbeitete noch immer, obwohl er so aussah, als sei er seit Jahrzehnten nicht benutzt worden. Dann begann es. Ein Heulen erhob sich aus dem Boden. Kein Wind, kein Tierlaut. Es war ein klagendes, sirenenartiges Kreischen, das aus der Tiefe drang, wie der Ruf eines Lebewesens, das seit Jahrhunderten gefangen gehalten worden war und nun erwachte. Ich hielt mir die Ohren zu. Julian tat es mir gleich. Doch der Ton vibrierte in unseren Schädeln, ein innerliches Kreischen, das direkt ins Gehirn schnitt. Dann Stille. Der Eingang stand offen. Die Luft, die daraus aufstieg, war faulig und kalt. Sie roch nach altem Schimmel, verrottetem Fleisch und Metall. Es war nicht der Geruch des Todes. Es war schlimmer. Es war der Geruch von etwas, das noch lebt, aber nicht leben sollte. Julian richtete seine Lampe auf den Eingang. Eine steile Treppe aus rostigem Stahl führte in die Dunkelheit. An den Wänden hingen flackernde Leuchtstoffröhren. Manche waren zersplittert. Andere flimmerten in unregelmäßigen Abständen, warfen gespenstische Schatten auf die vergilbten Wände. »Verdammt«, flüsterte Julian, »das ist kein Keller.« »Nein«, sagte ich, »das ist etwas ganz anderes.« Und dennoch, wir stiegen hinab, Stufe für Stufe. Die Dunkelheit schloss sich über uns und mit jedem Meter wurde die Welt oberhalb stiller, ferner. Als hätten wir nicht nur Raum, sondern auch Zeit verlassen. Die flackernden Lichter ließen unsere Schatten zuckend tanzen, wie Gestalten, die uns auslachten. Was auch immer dort unten war, es war nicht von dieser Welt. Und wir hatten gerade erst die Tür geöffnet. Die Schritte hallten metallisch unter unseren Sohlen, während wir tiefer in das fremdartige Bauwerk stiegen. Die rostigen Stufen knarrten unter unserem Gewicht und jedes einzelne Geräusch schien von den kahlen Wänden zurückgeworfen zu werden, wie ein leises, spöttisches Echo. Der Luftdruck änderte sich, je weiter wir hinabgingen. Es fühlte sich an, als würde sich das Gewicht der Erde über uns verdichten, als wollte sie uns verschlucken, begraben, vergessen. Die Luft roch nach feuchtem Putz, altem Schweiß und etwas, das ich nicht sofort identifizieren konnte. Ein bitterer, fast elektrischer Geruch, der mich an verbranntes Haar erinnerte. Ein fahler Wind kam uns aus der Tiefe entgegen, kaum mehr als ein Hauch, und doch wirkte er lebendig, als ob er die Wände entlang kroch und uns absuchte wie ein tastendes Tier. »Das hier ist nicht irgendein Keller«, sagte Julian mit belegter Stimme. »Das ist gebaut worden, aber nicht für Menschen.« Ich schwieg. Er hatte recht. Nichts an diesem Ort war für Menschen gemacht. Die Decken waren zu niedrig und gleichzeitig zu weit entfernt, als ob die Geometrie sich ständig veränderte. Die Lichtquellen flackerten wie sterbende Sterne und tauchten alles in ein blasses, gelbliches Flimmern. Es war die Art von Licht, die mehr verbarg als offenbarte. Am Ende der Treppe öffnete sich ein schmaler Gang, ausgekleidet mit vergilbter, sich ablösender Tapete. Die Muster wirkten wie alte Krankenhausflure, verwittert, verschmutzt und mit grauen Wasserflecken durchzogen. Der Boden bestand aus Holzbohlen, teils gebrochen, teils aufgerissen. Zwischen den Dielen klafften dunkle Spalten, so tief, dass keine Lampe ihr Ende erreichen konnte. Es fühlte sich an, als ginge es dort unten endlos weiter, als würde sich unter dem Flur ein Abgrund auftun, der nichts als Leere enthielt. Julian richtete seine Taschenlampe auf den Boden. »Siehst du das?«, fragte er. Ich nickte. »Eine Blutspur.« Zwei lange Streifen, als hätte jemand einen verletzten Körper durch den Gang gezogen. Die Spuren führten an den tiefen Rissen im Boden vorbei, in einem weiten Bogen, der genau zwischen den Löchern hindurchführte, als hätte derjenige, der sie zog, sehr genau gewusst, wo die Dielen noch hielten. Wir folgten der Spur schweigend. An den Seiten des Flurs reihten sich Türen, Metalltüren mit eingelassenen Sichtfenstern, wie in einer alten psychiatrischen Klinik. Die Glasscheiben waren blind, manche zersprungen, andere nur noch mit einem grauen Film überzogen. Julian blieb an einer Tür stehen und sah hinein. »Da ist jemand«, sagte er erschrocken. Ich trat näher. In dem kleinen Raum, kaum größer als eine Zelle, lag der leblose Körper eines Mädchens. Ihre Augen waren entfernt worden, ihr Brustkorb geöffnet. Neben ihr hockte etwas. Zuerst hielt ich es für einen Schatten, doch dann drehte es sich zu uns. Es war fast so groß, wie die Decke hoch war, mit langen, viel zu dünnen Gliedmaßen. Seine Haut war glänzend schwarz, fast wie Plastik, aber an den Gelenken riss sie auf, als wäre sie aus organischem Gummi. Der Kopf war spitz zulaufend, ohne sichtliche Nase. Die Augen waren wie blinde, milchige Perlen. Leblos, aber dennoch fixierend. Der Mund war ein spaltförmiger Riss, wie von einem Messer gezogen, voller zackiger, unregelmäßiger Zähne. Es rannte gegen die Tür. Der Aufprall ließ die Scheibe beben. Ich zuckte zurück, die Waffe in der Hand, der Finger zuckte nervös über dem Abzug. »Was zum... ist das?« stieß Julian hervor, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Ich konnte nichts sagen. Mein Gehirn war noch damit beschäftigt, zu verstehen, was meine Augen mir meldeten. Das Ding wimmerte. Ein Laut wie ein weinendes Baby. Nur tiefer, gequälter, voller abartigem Hunger. Dann war da ein anderes Geräusch. Ein leises Knarzen, kaum hörbar. Doch es kam nicht von dem Wesen hinter der Tür. Es kam von vorne, aus dem Flur. Ein Schatten bewegte sich. Ein menschlicher Kopf flog in hohem Bogen durch den Gang, prallte gegen die Tapete und blieb dort wie ein groteskes Dekorationsstück kleben, ehe er langsam zu Boden glitt. »Runter!« rief Julian. Ein Körper folgte. Er trug noch die Uniform eines Polizisten. Mit entsetzlicher Wucht wurde er gegen die Wand geschleudert, rutschte dann in eine der Bodenritzen und verschwand in der Schwärze darunter, als wäre die Erde selbst hungrig. Das Wesen kam aus dem Zimmer. Es war größer als das erste, mit verdrehten, reptilienartigen Gliedmaßen. Die Haut schien von innen zu leuchten, feucht und pulsierend. Seine Augen richteten sich auf uns und es stürmte los. Julian feuerte zuerst. Die Kugeln trafen das Wesen an der Hand und eine schmierige, schwarze Flüssigkeit spritzte heraus, ölig und schimmernd wie Seifenblasen. Ich schloss mich an, feuerte auf den Rumpf. Mehr von dem zähen, schimmernden Blut tropfte zu Boden, mischte sich mit dem der Polizeileiche. Das Ding schrie, ein Laut, der den Boden zum Beben brachte. Wir zogen uns zurück. Julian lud nach, während wir rückwärts durch den Gang hasteten. Ich spürte, wie mein Fuß fast in einen der Abgründe im Boden gerutscht wäre. Das Ding kam näher. Plötzlich wurde Julian getroffen. Eine der clownartigen Hände erwischte ihn am Rücken. Blut spritzte. Er stolperte, fiel, rutschte aus und wurde vom Wesen gepackt. Ich sah, wie es ihn über den Boden schleuderte, mit unmenschlicher Kraft. Er schrie, trat, schlug um sich. Dann fiel er und verschwand in einem der Risse im Boden. Sein Schrei verstummte in der Tiefe. Ich rannte. Das Wesen war direkt hinter mir. Ich konnte seinen Atem riechen. Faulig, säuerlich, wie die Luft in einem Grab. Meine Schulter brannte, als etwas mich streifte. Ich stolperte, fiel, drehte mich um und feuerte. Mehrere Schüsse trafen das Gesicht der Kreatur. Ihr Schädel barst teilweise auf, der milchige Glanz wich einem pechschwarzen Loch. Sie brach zusammen. Ich ebenfalls. Der Schmerz in meiner Schulter und mein halb abgerissenes Ohr trieben mir Tränen in die Augen. Doch ich sah noch etwas anderes, bevor ich das Bewusstsein verlor. Ein silbernes Kreuz an der Brust des Wesens. Und dann Dunkelheit. Ich kam zu mir, irgendwo zwischen Schmerz und Nebel. Mein Körper fühlte sich taub an, als wäre ich in Eiswasser gefallen. Meine Schulter pochte heftig, mein rechtes Ohr fühlte sich heiß und nass an. Ich lag auf dem Rücken, der modrige Geruch der Umgebung brannte in meiner Nase. Über mir flackerten noch immer die grellen, kranken Lichtquellen, als würden sie mich auslachen. Das Summen der Neonröhren war laut, viel zu laut. Es drang tief in mein Gehirn wie ein Bohrer. Langsam richtete ich mich auf, meine Gelenke protestierten bei jeder Bewegung. Ich schaute mich um. Die Kreatur lag nur wenige Meter von mir entfernt. Ihr Schädel war auf einer Seite eingedrückt. Schwarzes, öliges Blut floss träge aus der Wunde, bildete Pfützen auf dem Boden und kroch dabei in jede noch so kleine Ritze wie eine lebendige Substanz. Der metallische Anhänger, ein Kreuz, schlicht und angelaufen, baumelte noch immer an dem ledernen Band um ihren Hals. Ich starrte darauf. Irgendetwas daran war seltsam. Die Form war christlich, doch die Linien waren asymmetrisch, als wäre das Kreuz absichtlich entstellt. Wie ein Symbol, das sich nur als vertraut tarnte. Ein zischender Laut riss mich aus meinen Gedanken. Ich wirbelte herum, die Waffe erhoben, doch da war nichts. Nur Schatten, Dunkelheit, Stille. Ich hinkte zurück durch den Gang. Julian war verschwunden, verschluckt von der Tiefe. Der Boden hatte ihn verschlungen wie ein Opfer. Ich rief seinen Namen, einmal, dann ein zweites Mal. Keine Antwort. Nur das Echo meiner eigenen Stimme, dumpf und leer. Ich kam zurück zum Einstiegspunkt. Die Falltür stand noch offen, doch der Himmel war verschwunden. Über mir. Nichts als Schwärze. Die Öffnung, durch die wir gekommen waren, existierte nicht mehr. Ich war gefangen. Ein Gefühl der Panik stieg in mir auf. Ich umklammerte meine Waffe fester, als könne sie mir Trost spenden. Doch selbst die Berührung des kalten Metalls fühlte sich falsch an, nutzlos in einem Ort, der sich jenseits der Realität befand. Ich tastete mich weiter, zurück durch die Gänge. Die Türen an den Seiten wirkten nun anders. Sie schienen sich verändert zu haben. Die Fenster waren jetzt blind, als wäre etwas von innen herausgewachsen und hätte sie bedeckt. Die Wände atmeten. Ganz deutlich konnte ich sehen, wie sie sich in rhythmischen Wellen hoben und senkten, als hätte das Gebäude selbst eine Lunge. Ich stolperte in eine Nische, wo ein alter metallener Versorgungsschrank halb offen stand. Darin Schachteln, einige rostige Werkzeuge, Bandagen, Spritzen. Eine der Spritzen war bereits aufgezogen, gefüllt mit einer dunklen Flüssigkeit, in der winzige, glitzernde Partikel trieben. Es sah aus wie Altöl mit eingemischtem Sternenstaub. Irgendetwas an ihr sagte mir, dass sie wichtig war. Ich wickelte sie in ein Tuch und steckte sie ein. Vielleicht war es irrational. Vielleicht war es Wahnsinn. Aber mein Instinkt schrie, dass ich sie brauchen würde. Als ich mich wieder in Bewegung setzte, fiel mein Blick auf eine Wand, an der große, schwarze Schimmelflecken wie Augen klafften. Aus einem dieser Flecken tropfte eine Flüssigkeit, träge und dick. Sie roch nach altem Eisen, nach Blut. »Du musst raus hier«, flüsterte ich mir selbst zu, meine Stimme kaum mehr als ein Krächzen. Ich tastete mich durch den Flur, bog an einer Kreuzung ab und fand mich plötzlich in einem größeren Raum wieder. Die Wände waren hier mit rissigen Fliesen bedeckt, viele davon abgefallen. Auf dem Boden lagen zersplitterte Knochen, menschlich, so viel war sicher, und zerrissene Uniformreste. Eine zerbrochene Taschenlampe blinkte schwach in der Ecke, ihr letzter Lebensfunken flackerte, bevor sie erlosch. Und dann war da das Geräusch, ein Scharren, ein Kratzen, als würde etwas mit langen Nägeln an der Wand entlangfahren. Ich fror ein. Der Laut kam näher, begleitet von einem kehligen Röcheln, das wie das Atmen eines uralten Tieres klang. Es roch nach Schwefel und Verwesung. Ich duckte mich hinter einen umgestürzten Behandlungstisch. Das Herz hämmerte in meiner Brust. Etwas betrat den Raum. Ich sah es nur verschwommen. Es war zu schnell, zu verkehrt. Seine Bewegungen waren nicht menschlich. Die Gelenke schienen sich in die falsche Richtung zu biegen. Die Haut war aufgerissen, als wäre das Fleisch selbst mit Nadeln an einem Skelett festgenäht worden. Es bewegte sich suchend. Seine Nase schnüffelte in der Luft wie die eines Raubtiers. Dann blieb es stehen. Direkt vor meinem Versteck. Meine Finger lagen auf dem Abzug. Ich wagte kaum zu atmen. Doch das Wesen wandte sich ab. Langsam schlich es zurück in den Gang. Seine langen Gliedmaßen zogen schleifend über den Boden, hinterließen Spuren aus Blut und Schleim. Ich wartete. Eine Minute. Zwei. Vielleicht mehr. Dann kroch ich aus dem Versteck, völlig erschöpft, völlig verstört. Ich musste hier raus. Ich musste verstehen, was das alles war. Denn eines war klar. Diese Kreaturen lebten hier nicht einfach. Sie warteten. Sie waren hier zu Hause. Und jemand hatte sie aus ihrem Versteck gelockt. Es vergingen mehrere Tage, vielleicht auch eine Woche. Ich weiß es nicht mehr genau. Der Schmerz, die Medikamente im Krankenhaus, das endlose Verhör durch meine Vorgesetzten, alles verschwamm zu einer einzigen grau verwaschenen Erinnerung. Niemand glaubte mir. Niemand verstand, was ich erlebt hatte. In ihren Augen war mein Partner Julian Stone in einem Einsturz verschüttet worden. Ich hätte halluziniert, traumatisiert durch den Fund der Leiche und den Stress, den ein Serienmörder wie der sogenannte Frost Hollow Ripper mit sich brachte. Doch ich wusste es besser. Ich hatte das Ding gesehen. Ich hatte ihm in die Augen geschaut. Ich hatte gespürt, wie der Wahnsinn in mir Fuß fasste, wie er seine Tentakel ausstreckte, um meine Gedanken zu berühren. Einige Tage nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus saß ich allein in meiner Wohnung. Ich hatte mich krank gemeldet, aber die Wahrheit war, ich hatte Angst. Angst, aus der Tür zu gehen. Angst, in den Spiegel zu sehen. Angst vor der Stille in der Nacht. Die Lichter in meiner Wohnung flackerten manchmal ohne ersichtlichen Grund. Ich hörte Geräusche im Flur, obwohl niemand dort war. Ich konnte nicht schlafen, konnte nicht essen. Mein Verstand war wie in Watte gehüllt. Jeder Gedanke war ein Echo in einem leergefegten Raum. Und dann kam der Brief. Es war früh am Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Ich saß mit zitternden Fingern an meinem Küchentisch, eine kalte Tasse Kaffee vor mir, als ich das Geräusch hörte. Ein leises Schaben. Das Klacken eines Objekts, das unter der Tür hindurchgeschoben wurde. Ich ging hinüber, langsam, misstrauisch. Dort lag ein Umschlag. Silber, metallisch glänzend, als wäre er aus gebürstetem Stahl gefertigt. Kein Absender. Keine Briefmarke. Mein Herz schlug schneller. Ich bückte mich, hob ihn auf und zuckte zusammen. Ein elektrischer Impuls schoss durch meine Finger. Nicht schmerzhaft, aber intensiv. Es fühlte sich an, als würde etwas Lebendiges in dem Metall schlummern. Der Umschlag war eiskalt und doch spürte ich eine pulsierende Hitze unter der Oberfläche, als hätte ich ein Herz in Händen. Zögernd öffnete ich die Lasche. Geld fiel heraus. Nicht einfach nur ein paar Scheine. 100-Dollar-Noten, fein säuberlich gefaltet. Ein ganzer Stapel, so dick wie mein Daumen. Ich konnte es nicht fassen. Ich legte die Scheine auf den Tisch, einer nach dem anderen, und sie hörten nicht auf. Immer mehr fielen aus dem schmalen Metallumschlag, als würde er seinen Inhalt aus einer anderen Realität schöpfen. Dann, als der letzte Schein herauskam, fiel ein Stück Papier auf den Tisch, glänzend schwarz, wie Obsidian. In blutroter Tinte war etwas darauf geschrieben. Die Schrift war geschwungen, altmodisch und makellos. Ich begann zu lesen. »Lieber Mark Delaney, ich weiß, du bist verwirrt, aber ich kenne dich. Ich kenne deine Gedanken, deine Zweifel, deine Träume. Ich bin dir näher als deine eigene Halsschlagader, näher als dein Herz. Ich bin der Schöpfer, ich bin das Licht, ich bin das Ende und ich brauche dich.« Ich schluckte. »In dir liegt ein Funke, etwas, das nur wenige besitzen. Du hast es gesehen, gespürt und du hast es überlebt. Du kannst Geschichten schreiben und ich will, dass du sie mir erzählst.« Mein Mund war trocken. Meine Hände zitterten. »Jeden Sonntagmorgen wirst du einen silbernen Umschlag erhalten. Er wird Geld enthalten. So viel du brauchst. Alles, was ich von dir verlange, ist eine Geschichte. Eine Geschichte aus deiner Feder. Schreibe sie, falte sie und lege sie in den Umschlag. Dann wird er verschwinden.« Ich legte das Papier ab. Mein Herz raste. Ich hatte keine Ahnung, wer oder was dieses Wesen war. Ob es ein Scherz war oder eine neue Form von Wahnsinn, der mich nun endgültig erfasst hatte. Aber das Geld war echt. Ich zählte es später. 20.000 Dollar. Und ich war pleite. Arbeitsunfähig. Am Rande der Kündigung. Was hätte ich tun sollen? Ich setzte mich an meinen Laptop. Die weiße, leere Seite starrte mich an. Stundenlang saß ich nur da, starrte den Cursor an, der in endloser Geduld blinkte. Ich konnte nichts schreiben. Kein Wort. Ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich dachte, bereits von diesem Wesen gehört worden war. Doch irgendwann, weit nach Mitternacht, begann ich zu tippen. Ich schrieb eine Horrorgeschichte. Über eine psychiatrische Klinik in einer fremden Dimension. Über eine Kreatur, die einst ein Mensch war. Über einen Gott, der in einem rollenden Stuhl sitzt, im Keller der Realität, wahnsinnig geworden in der Ewigkeit. Ich schrieb, bis meine Augen brannten und meine Finger taub wurden. Als ich das letzte Wort tippte, war es bereits Morgen. Ich faltete das Manuskript, legte es in den Umschlag, der noch immer silbern auf dem Tisch lag, und schloss ihn. Sofort spürte ich wieder dieses elektrische Zucken. Der Umschlag verschwand. Einfach so. Wie verpufft. Keine Flammen. Kein Rauch. Nur Stille. Ich warf mich auf das Sofa und schlief ein. Tief. Traumlos. Zum ersten Mal seit dem Vorfall im Wald. Und als ich aufwachte, lag ein neuer Umschlag auf dem Tisch. Darin 40.000 Dollar. Und auf der Rückseite ein Satz mit roter Tinte auf silbernem Grund. Diese Geschichte hat mir gefallen. Der Sonntag, an dem ich meine erste Geschichte abgegeben hatte, verblasste rasch hinter der glitzernden Fassade meines neuen Reichtums. Die 40.000 Dollar, die ich am nächsten Morgen in dem silbernen Umschlag fand, schienen nicht real zu sein. Ich hatte das Bündel gezählt, dann noch einmal gezählt, und als ich mir ganz sicher war, dass ich mich nicht täuschte, war ich zusammengebrochen. Auf den Küchenboden, zwischen zerknüllte Papierservietten und den Geruch kalten Kaffees. Ich war nicht nur schuldenfrei, ich war im Plus. Weit im Plus. Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich das Gefühl, Luft zu bekommen. doch gleichzeitig fühlte sich jede dieser Banknoten an wie ein Pfand. Wie eine Schuld, die ich nicht einmal verstanden hatte. Und der Preis würde nicht in Dollar gemessen werden. Die Woche verging wie im Nebel. Ich wagte es nicht, jemandem davon zu erzählen. Wer hätte mir geglaubt, dass ein Gott oder etwas, das sich dafür hielt, Geschichten las wie ein gelangweilter Monarch im Exil und dafür Geld verschenkte? Ich sprach es nicht laut aus, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass dieses Wesen mehr wollte als Unterhaltung. Am darauffolgenden Samstagabend saß ich wieder an meinem Tisch. Der Bildschirm vor mir war leer. Ich hatte Dutzende Anläufe gestartet, aber nichts davon erschien mir gut genug. Der Druck war größer. Ich spürte ihn wie ein Gewicht in meinem Brustkorb, wie eine kalte Hand in meinem Nacken. Ich dachte an das, was ich gesehen hatte, an die Kreaturen in den Gängen, an Julians leblosen Körper, an das silberne Kreuz um den Hals dieses Wesens und schließlich an den flackernden Gang, der sich vor mir aufgetan hatte wie ein Riss in der Realität. Das war meine Inspiration. Also begann ich zu schreiben. Ich erzählte von einem Ermittler, der einen Mordfall untersuchte, nur um in eine andere Dimension gezogen zu werden, in eine verlassene psychiatrische Anstalt, die nicht nur lebendig war, sondern auch hungrig. Ich erfand Wesen, die in den Schatten lauerten, Wesen mit toten Augen und fleischlosen Flügeln. Ich ließ meinen Protagonisten gegen die Zeit kämpfen, gegen den Wahnsinn, gegen einen Gott, der in einem gläsernen Sarkophag lag und im Traum zu sprechen begann. Ich schrieb ohne Unterbrechung bis zum Morgengrauen. Und wie zuvor erschien der silberne Umschlag genau in dem Moment, in dem das Licht der Sonne durch mein Fenster kroch. Ich legte das neue Manuskript hinein, schloss den Umschlag, spürte den Stromstoß aus, stärker als beim letzten Mal, und sah zu, wie er sich einfach auflöste. Verschwunden. Ins Nichts. Ich legte mich erschöpft aufs Sofa, schloss die Augen und schlief ein. Was dann geschah, war kein Traum. Ich öffnete die Augen, doch ich sah nicht die Decke meiner Wohnung, nicht die weiße Farbe, nicht das Rauschen des Kühlschranks im Hintergrund. Stattdessen sah ich flackernde Lichter über mir, kaltes Neonlicht, das in einem gebrochenen Rhythmus summte. Die Luft war stickig, roch nach Desinfektionsmittel, Blut und Schimmel. Ich lag auf einer kalten, metallenen Liege. Um mich herum Wände aus nacktem Beton, verschmiert mit dunklen Flecken. Der Raum war karg, leer. Nur eine rostige Tür mit einem vergilbten Sichtfenster unterbrach die Monotonie. Ich versuchte aufzustehen. Meine Muskeln schmerzten, meine Schulter brannte wieder. Als ich mich endlich aufrichtete, wurde mir klar, ich war nicht mehr in meiner Wohnung. Ich war in der Geschichte. In meiner Geschichte. Ich stolperte zur Tür, drückte sie auf. Der Gang dahinter war derselbe, den ich beschrieben hatte. Dieselbe Tapete, dieselben knarzenden Holzbretter, dieselben tiefen, dunklen Risse im Boden. Es war unmöglich. Und doch war es real. Ich roch die Verwesung. Ich hörte das entfernte Kratzen. Ich fühlte die Kälte. Das ist nicht möglich, flüsterte ich. Aber ich war hier. Ich ging den Flur entlang. Meine Schritte hallten unheimlich. An den Wänden hingen alte Krankenhauspläne, durchgestrichen mit roter Farbe. Eine Tafel zeigte ein Wort, das ich selbst in meiner Geschichte erfunden hatte. Psychoseseinheit. Mein Herz raste. Jeder Schritt war ein weiteres Signal, dass dies kein Traum war. Ich erinnerte mich an ein Detail, das ich eingefügt hatte. In der Klinik war ein Narkosemittel entwickelt worden, das Menschen in Träume versetzen sollte, damit sie dort von Gott geprüft werden konnten. Ich hatte es geschrieben. Und nun war ich Teil davon. Ein leises Schluchzen erklang aus einem der Nebengänge. Ich hielt die Luft an, lauschte. Dann Kratzen. Erst leise, dann lauter. Und schließlich ein Knacken, das mich zusammenzucken ließ, wie ein Gelenk, das sich in die falsche Richtung bewegte. Ich rannte. Der Gang schien sich zu verändern, während ich lief. Türen erschienen und verschwanden. Lichter flackerten schneller, als wollten sie mich verwirren. Und überall das Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Nicht nur von einer Kreatur, sondern vom Ort selbst. Der Boden atmete. Die Wände bebten. Es war, als wäre ich im Inneren eines lebendigen Organismus. Ich erreichte ein Treppenhaus, ebenfalls Teil meiner Geschichte. Die Stufen führten tief hinab, spiralförmig, ohne Geländer. Der Schacht war von Goldfäden durchzogen, eingewoben in ein Muster, das an Spinnweben erinnerte. Ich erinnerte mich, wie ich es in meinem Text beschrieben hatte, wie ein heiliges Geflecht, das den Eingang zu einer anderen Welt markierte. Ich stand oben, zögerte. Dann hörte ich ihn. Einen Schrei, der direkt aus dem Kern meines Albtraums zu stammen schien. Er war roh, entblößt, gefüllt mit Wahnsinn und Schmerz. Er kam von ganz unten. Ich wusste, was ich geschrieben hatte. Gott lag dort unten, wartend. Die Treppe schien endlos zu sein. Ich stand lange dort oben, unfähig, den ersten Schritt zu machen. Die Stufen, schmal und aus silbergrauem Metall, krümmten sich wie das Rückgrat eines uralten Wesens in die Tiefe. An ihren Rändern zuckten feine, goldene Fäden, lebendig, vibrierend. Sie bildeten ein Geflecht wie bei einem Spinnennetz, doch die Fäden wirkten organisch, beinahe atmend. Zwischen ihnen kroch ein kaum wahrnehmbares Flackern hindurch, wie elektrische Impulse durch Nervenbahnen. Ein Windhauch strich durch den Schacht, kalt und feucht, und brachte den Geruch von glühendem Metall und alten Tränen mit sich. Tief aus dem Inneren der Treppe drang ein Stöhnen empor. Kein menschlicher Laut, sondern etwas Tieferes, Zeitloseres, wie das Ächzen der Welt selbst. Ich begann zu steigen, Stufe um Stufe. Der Weg nach unten war schmal und ohne Geländer, der Abgrund zu beiden Seiten gähnte tief. Nach wenigen Metern begann mein Magen sich zusammenzuziehen. Die Tiefe hatte etwas mit mir gemacht, nicht nur körperlich, als ob sie mir den Gleichgewichtssinn raubte, sondern auch geistig. Ich hatte das Gefühl, je weiter ich abstieg, desto mehr wurde mein Verstand gedehnt, aufgespalten, neu zusammengesetzt. Nach gefühlt 100 Stufen begann die Luft sich zu verändern. Sie wurde schwerer, dicker. Jeder Atemzug fühlte sich an, als müsste ich eine Flüssigkeit einsaugen. Meine Beine zitterten. Meine Hände tasteten sich gegen die Wand, aber selbst die Wand pulsierte. Mit einer Wärme, die an Blut erinnerte. Dann geschah es. Ein Geräusch. Nicht laut, aber allumfassend. Ein langgezogenes Kreischen, das sich wie das Reißgeräusch von Gewebe anhörte. Die Wände des Treppenschachts begannen sich zu bewegen. Sie bebten, dehnten sich, zogen sich zusammen. Die Fäden zuckten, einige lösten sich und peitschten in die Luft, als würden sie etwas Unsichtbares abwehren. Ich verlor den Halt. Meine Füße rutschten weg und ich fiel. Ein kurzer Moment der Schwerelosigkeit. Dann knallte ich auf eine untere Plattform. Schmerz explodierte in meiner Seite. Und für einen Augenblick sah ich Sterne. Oder waren es Augen? Winzige, leuchtende Punkte in der Dunkelheit, die sich bewegten, als würden sie mich beobachten. Ich versuchte aufzustehen, aber meine Beine zitterten zu sehr. Also kroch ich weiter, die Hände über den kalten Boden tastend. Dann öffnete sich der Schacht zu einem gewaltigen Raum. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Er war nicht wirklich ein Raum. Eher eine gewölbte Höhle aus metallischem Fleisch, durchzogen von Adern aus Licht. In der Mitte erhob sich ein riesiges Wesen, größer als jedes Gebäude, das ich je gesehen hatte. Es hatte keine klare Form. Es war eine Art schwebende Geometrie, deren Konturen sich ständig veränderten. Seine Oberfläche bestand aus Licht und Schatten, aus Augen und offenen Mündern, aus Symbolen, die ich nicht verstand. Und die doch in meinem Geist brannten wie ein glühendes Eisen. Das war Gott. Oder das, was ich selbst dafür hielt. Sein Gesicht, oder das, was dem am nächsten kam, war eine spiralförmige Formation aus Licht, die in einem tiefen Schwarzzentrum endete, wie ein schwarzes Loch. Tentakel aus weißem Knochen und leuchtenden Nervenfasern krochen aus ihm hervor, tasteten durch die Luft, berührten nichts und doch alles. Ich fühlte, wie mein Verstand zu zerbrechen drohte. Dann hörte ich seine Stimme, nicht durch die Ohren. Sie war in meinem Kopf, direkt dort, wo mein Bewusstsein begann. »Wir sind eins«, ich schrie. Ich weiß nicht, ob laut oder nur in meinem Kopf. Ich wollte weglaufen, wollte fliehen. Aber meine Beine gehorchten mir nicht. Ich konnte nur zusehen, wie das Wesen näher kam, sich nicht bewegend, aber dennoch auf mich zuströmend wie eine Flut aus Licht und Schrecken. Ich sah Bilder. In Bruchteilen von Sekunden blitzten sie in meinem Kopf auf. Ein endloser Friedhof unter einem schwarzen Himmel. Kinder mit ausgehöhlten Gesichtern, die in der Leere tanzten. Ein Thron aus Zähnen, umringt von Sängern mit offenen Brustkörben, aus denen goldene Strahlen drangen. Die Erde selbst, gekrümmt wie eine Frucht, die gerade beginnt zu verfaulen. »Du hast mich erschaffen«, ich keuchte. Mein Herz schlug wie wild, mein Geist kämpfte gegen die Worte an. Aber sie waren wahr. Ich hatte diese Szene geschrieben. Ich hatte diesem Ding Gestalt gegeben. Und jetzt war ich Teil davon. Die Kreatur streckte eine ihrer Tentakel nach mir aus. Ich spürte, wie sich etwas in mir regte. Etwas, das nicht zu mir gehörte. Mein Blut wurde wärmer, dicker. Meine Haut kribbelte, als würde sich etwas in mir öffnen. Dann hörte ich eine andere Stimme, sanfter, weiblich. »Er ist nicht der Einzige.« Ich drehte mich um. Eine Gestalt stand in der Dunkelheit, kaum mehr als ein Schemen. Doch ihre Präsenz war mächtig. Ein Licht ging von ihr aus, schwach, aber aufrichtig. Und für einen Moment fühlte ich Frieden. Einen Hauch von Klarheit. »Du kannst dich erinnern«, sagte sie.
»Woran?« flüsterte ich. »Daran, dass das alles nur eine Geschichte war.« Ich schloss die Augen, und als ich sie öffnete, sah ich den riesigen Gott noch immer vor mir. Seine Tentakel zuckten, seine Lichtform vibrierte. Aber ich wusste nun, dass ich eine Wahl hatte. Und ich wusste, wenn ich hier bleibe, werde ich nie wieder zurückkehren.
Ich stand wie versteinert. Vor mir erhob sich der Gott meiner eigenen Schöpfung, riesig, unfassbar, aus Licht und Schatten gewoben und doch eindeutig lebendig. Sein Atem, falls es das war, vibrierte durch den Raum wie ein langsamer, tiefer Pulsschlag. Jedes seiner Augen war ein schwarzer Strudel aus Erinnerung, ein blinder Spiegel, in dem ich mich selbst tausendfach zerrissen sah. Aber es war nicht allein. Um ihn herum erhoben sich weitere Wesen, riesige Gestalten, doppelt so groß wie jedes menschliche Gebäude, in glänzende Rüstungen gehüllt, deren Kanten mit seltsamen Schriftzeichen versehen waren. Ihre Köpfe trugen vier Gesichter, das eines Löwen, eines Adlers, eines Ochsen und eines Menschen. Jeder Blick war anders. Der des Menschen verächtlich, der des Löwen rasend, der des Adlers kalt wie Eis, der des Ochsen dumpf und gleichgültig. Ihre Augen brannten, nicht mit Feuer, sondern mit Wissen, mit dem Bewusstsein eines höheren Ursprungs. Die Archonten. Ich hatte sie in meiner Geschichte erwähnt. Wächter des innersten Tores, Engel und Monster zugleich. Und nun standen sie hier, in einem Halbkreis um mich, um den Eingang, um das Wesen, das ich Gott nannte. Einer trat vor. Er war größer als die anderen. Seine Rüstung war silbern mit rötlich glimmenden Adern, die sich wie Blutgefäße über seine Brust zogen. Seine menschliche Maske blickte mich an, kalt und überlegen. »Du bist weit gekommen«, sagte er. Seine Stimme war wie das Geräusch eines brennenden Waldes, Odastata, sanftes Knistern unter tiefer Bedrohung. Ich konnte nicht antworten. »Jetzt wirst du ihn sehen«, fuhr er fort. »Den einen, der uns alle bindet. Der Anfang und das Ende. Der Verschlinger.« Er streckte die Hand aus und wies hinter sich. Dort lag das Tor. Es war aus Gold und Silber gewebt. Ein Netz aus tausenden filigranen Strängen, die sich über eine gewaltige Wand aus schwarzem, glasähnlichem Gestein spannten. Die Wand war glatt wie Obsidian und spiegelte meine verzerrte Silhouette. Das Tor selbst war riesig, vielleicht 10-mal so hoch wie ein Mensch und vibrierte leicht, als würde es atmen. Dahinter war Licht, aber kein heiliger Schein. Es war das Licht von Lava, glühend, blubbernd, zischend. Ich hörte es, bevor ich es sah, das Brodeln, das Knacken, das ewige Kochen von etwas, das viel älter war als Zeit. Rauch stieg auf, dicker als jeder Nebel, schwarz wie vergessene Träume. Dort wartet er, sagte der Archont. Ich wollte zurückweichen, aber seine ausgestreckte Hand traf mich an der Schulter und ich fror sofort ein. Die Berührung war eiskalt und doch brannte sie unter meiner Haut. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Ich sah meine Erinnerungen wie Glas splittern. Mein Wohnzimmer, mein Café, Julians Gesicht, alles zersprang und fiel in einen Abgrund. »Du wirst ihn sehen«, wiederholte er. Die Archonten um mich herum begannen zu singen. Kein Lied, keine Melodie, sondern ein Chor aus wabernden Lauten, in Sprachen, die kein Mensch je gesprochen hatte. Es war wie das Stöhnen der Welt in ihren letzten Zügen, wie der Anfang eines kosmischen Albtraums. Die goldenen Fäden des Tores begannen sich zu bewegen, zu lockern, zu entspinnen. Sie zogen sich zurück. Dahinter offenbarte sich der eigentliche Eingang, ein Spalt in der Wand. Tief, schwarz, glühend am Rand, als wäre er aus geschmolzenem Metall geschnitten worden. Die Hitze, die daraus entwich, ließ meine Haut prickeln, meine Augen tränen. Und dann sah ich ihn, Gott, oder was auch immer ich erschaffen hatte. Er war eine gewaltige Präsenz, die im Feuer schwebte, größer als jeder Gedanke, jede Vorstellung. Sein Gesicht war kein Gesicht, es war ein Stern, eine Kugel aus Licht, umgeben von wirbelnden Tentakeln aus Knochen, Haut, Licht und Tod. Er hatte keine Stimme, aber ich hörte ihn trotzdem. »Komm!« Die Archonten begannen sich zu bewegen. Sie bildeten eine Reihe, flankierten mich, als wäre ich ein Gefangener, ein Auserwählter oder beides. Ihre Rüstungen klirrten, als sie voranschritten. Ihre vier Gesichter blickten in alle Richtungen, wachsam, bereit, mich in den Rachen der Gottheit zu werfen. Ich taumelte. Meine Beine wollten nicht mehr. Mein Verstand wehrte sich. Doch da war auch diese andere Stimme, die sanfte, die weibliche. Du musst nicht gehorchen. Sie kam aus meinem Inneren, nicht von außen. Und sie brachte eine Erinnerung mit sich. An eine Idee, die ich selbst einmal in meiner Geschichte notiert hatte. Der göttliche Funke. Ich hatte geschrieben, dass manche Menschen ihn in sich tragen. Ein winziges Fragment des Urlichts, das in der Lage ist, Wirklichkeit zu beugen. Ich hatte es nur als erzählerisches Mittel benutzt, um dem Protagonisten Hoffnung zu geben. Eine Chance zur Flucht. Jetzt war ich dieser Protagonist. Ich wusste, was ich tun musste. Ich blieb stehen. Die Archonten drehten sich gleichzeitig zu mir. Ihre Blicke waren nicht überrascht. Sie hatten es gespürt. »Du willst nicht eintreten?«, fragte der Größte von ihnen. Ich schüttelte den Kopf. Meine Stimme war rau, aber fest. »Ich entscheide selbst.« Er trat näher. Seine menschlichen Augen verengten sich. Seine Löwenfratze fletschte die Zähne. »Dann wirst du sterben.« Ich trat einen Schritt zurück. Meine rechte Hand glitt zu meiner Jackentasche, wo ich die Spritze verwahrt hatte, die mit der dunklen, funkelnden Flüssigkeit. Ich hatte sie mitgenommen, ohne zu wissen, warum. Jetzt wusste ich es. Ich würde sie einsetzen. Doch noch nicht. Erst musste ich durch das Tor. Denn ich wollte den Ursprung sehen. Ich wollte wissen, ob ich wirklich der Schöpfer dieses Wahnsinns war. Der Boden bebte unter meinen Füßen, als ich über die Schwelle trat. Hinter mir schlossen sich die goldenen Fäden des Tors wie lebendige Adern, die ihren Blutstrom abschnüren. Ich war allein. Vor mir erstreckte sich eine weite Ebene aus schwarzem, glänzendem Stein, durchzogen von tiefen Rissen, aus denen flüssiges Licht quoll. Kein natürliches Licht. Es war zu dick, zu träge, als würde es nicht leuchten, sondern singen. Es sang von Qualen, von Zeit, von Schöpfung. Und dort, inmitten dieser glühenden Hölle, schwebte er, der Gott. Ich hatte ihn beschrieben, und doch war das, was ich jetzt sah, jenseits aller Worte. Seine Form war eine Spirale aus Licht und Dunkelheit, in sich selbst verschlungen, unendlich in ihrer Tiefe. Um ihn herum wirbelten Tentakel aus weißem Knochen, manche trugen Augen, andere Münder, die stumm vor sich hin murmelten. Sein Antlitz, falls man es so nennen konnte, war ein Auge, das keines war. Es hatte keine Iris, keine Pupille, nur ein schwarzes Zentrum, aus dem Licht austrat wie Dampf aus einer heißen Quelle. Der Anblick zwang mich auf die Knie. »Du bist angekommen.« Die Worte kamen nicht über meine Ohren, sondern direkt in mein Hirn. Sie schabten sich in meine Gedanken wie Messer in Rinde. Ich spürte, wie mein Geist sich krümmte. Erinnerungen flackerten auf und verschwanden. Mein Name, mein Gesicht, meine Kindheit. Alles verwischte. »Du hast mich erschaffen, Mark Delaney, und nun wirst du Teil von mir.« Ich keuchte, spürte Blut in meinem Mund. Ich kämpfte gegen das Vergessen, gegen das Verschlungenwerden. »Ich bin nicht dein Diener«, stieß ich hervor. »Du bist mein Werkzeug. Du hast mir eine Stimme gegeben. Ich bin Hunger. Ich bin Licht. Ich bin der Spiegel. Und du bist das Spiegelbild.« Die Tentakel begannen sich zu bewegen. Langsam, rhythmisch, als ob sie auf Musik tanzten, die nur sie hören konnten. Eine dieser Auswüchse schlängelte sich auf mich zu, lang und schmal, wie der Hals eines Schlangengottes. Ich griff nach meiner Jacke. Die Spritze war noch da, eingewickelt in Stoff. Meine Finger arbeiteten wie im Rausch. »Du willst dich entziehen?« Seine Stimme bebte nun. Sie war lauter, drohender. Die Ebene selbst begann zu zittern. Risse sprangen über den Boden, aus ihnen stiegen Flammen. Die Gesichter trugen schreiende, lachende, singende Fratzen aus reiner Glut. »Ich bin nicht dein Eigentum«, schrie ich, und meine Stimme hallte wie aus weiter Ferne. Ich riss die Spritze hervor, zerfetzte das Tuch. Die Flüssigkeit darin wirbelte noch immer, glitzernd wie flüssiger Albtraum. Ich rannte auf den nächsten Archonten zu. Einer hatte mich durch das Tor begleitet und war mir gefolgt wie ein Schatten. Er hob seine vier Gesichter. Der Mensch grinste, das Tier brüllte, der Adler kreischte, der Ochse blinzelte, verächtlich. Ich rammte ihm die Spritze in das Bein. Für einen Moment geschah nichts. Dann brach die Hölle auf. Die Flüssigkeit zersetzte das Wesen sofort. Schwarze Schlieren fraßen sich durch seine Rüstung. Blut, dunkel und dickflüssig, schoss in Fontänen hervor. Das menschliche Gesicht begann zu weinen. Tränen aus Rauch. Das Löwengesicht biss sich in die eigene Zunge. Der Ochse blökte. Der Adler schrie. Der Archon zog sein Schwert und begann wie wild um sich zu schlagen. Er traf einen zweiten Wächter, der ebenfalls zu schreien begann, als sich die Seuche in ihm ausbreitete. Einer der Tentakel Gottes fuhr heran, um zu helfen oder um zu bestrafen, und wurde vom taumelnden Archonten zerschnitten. Ein Aufschrei, so laut wie das Ende der Welt, erfüllte die Kammer. Gott wand sich, seine Spirale zitterte, verdrehte sich, die Lichter flackerten. Seine Form begann zu wanken, als hätte man ihm eine Ader durchtrennt. Ich nutzte den Moment. Ich rannte. Hinter mir tobte der Wahnsinn. Archonten kämpften gegeneinander. Gott schrie in 12.000 Stimmen. Die Lava kochte, die Ebene zerbrach. Ich hetzte über springende Platten, vorbei an sich windenden Tentakeln, an Blitzen aus Licht, an herabstürzenden Brocken göttlicher Materie. Ich erreichte das Tor, oder besser gesagt, den Rest davon.
Die goldenen Fäden zogen sich zurück, als wollten sie mich nicht mehr hinauslassen. Ich konzentrierte mich an die Stimme, an den göttlichen Funken. »Du bist ein Schöpfer«, hatte sie gesagt. »Du kannst verändern.« Ich schloss die Augen und stellte mir die Tür zu meiner Wohnung vor. Die alte Tür mit dem schiefen Türspion. Die Kratzer vom Umzug, den quietschenden Griff. Ich sah sie. Ich fühlte sie. Als ich die Augen öffnete, war sie da. Inmitten des brennenden Chaos stand meine Wohnungstür. Ein Tentakel schnappte nach mir. Ich sprang. Meine Hand lag auf der Klinke. Die Tür öffnete sich. Ich trat hindurch und schlug sie hinter mir zu. Ein lauter Knall. Ein Klicken. Stille. Ich stand in meinem Flur. Blut tropfte von meiner Schulter. Mein rechtes Ohr fehlte. Ich war voller Asche. Meine Kleidung stank nach Schwefel. Aber ich war zurück. Zumindest glaubte ich das. Denn als ich an mir herabsah, bemerkte ich, etwas hatte sich verändert. An meinem Knöchel hing noch immer ein kleiner toter Tentakel. Er bewegte sich nicht. Aber er war da. Der Preis war noch nicht bezahlt. Ich saß stundenlang auf dem Boden meiner Wohnung, die Tür fest verschlossen hinter mir. Der Tentakel an meinem Knöchel war inzwischen grau geworden. Tot vielleicht, aber er hatte sich nicht aufgelöst. Er war ein Anhängsel, ein Andenken oder ein Mahnmal. Jedes Mal, wenn ich versuchte, ihn abzuziehen, verspürte ich einen stechenden Schmerz, als würde man mir ein Stück Seele aus dem Fleisch reißen. Es war, als hätte etwas ein Stück von mir beansprucht und sich tief in meine Realität eingebrannt. Die Uhr an der Wand zeigte kurz nach 5 Uhr morgens. Alles war still. Kein Geräusch aus dem Flur, keine Nachbarn, keine Autos draußen auf der Straße, als hätte die Welt innegehalten oder mich ausgeklammert. Ich stand langsam auf. Jeder Muskel schmerzte. Ich ging ins Badezimmer und betrachtete mich im Spiegel. Mein Gesicht war blass, blutverschmiert, die Augen tief eingefallen. Mein rechtes Ohr war nicht nur verletzt, es war verschwunden. Nur eine schwarze, kreisförmige Narbe blieb zurück. Mein Blick wanderte tiefer. Meine Haut war fahl, fast durchsichtig. Unter dem linken Auge pulsierte etwas. Ein Schatten, ein Flackern, das dort nicht hingehörte. Ich wusch mich, notdürftig, ohne zu wissen, was ich sonst tun sollte. Dann ging ich zurück ins Wohnzimmer. Dort lag der silberne Umschlag. Er war nicht hereingeschoben worden. Ich hatte ihn nicht gehört. Er war einfach da, mitten auf dem Tisch, als wäre er aus der Luft gefallen. Ein leiser Strom von Kälte ging von ihm aus, wie von einer offenen Tiefkühltruhe. Er zitterte leicht, als ob darin etwas lebte. Ich setzte mich, starrte ihn an. Ich wollte ihn nicht öffnen. Ich wusste, was er bedeutete, doch meine Finger gehorchten mir nicht. Sie griffen danach, wie von einem fremden Willen geführt. Ich riss ihn auf. Es war wieder Geld darin, mehr als beim letzten Mal. Ein weiterer Stapel 100-Dollar-Scheine, fast dick genug, um einen Ziegelstein zu bilden, doch darunter lag kein schwarzes Papier. Diesmal war es eine Feder, eine einzelne Feder, reinweiß, makellos, und sie schimmerte im Licht wie das Auge eines Raubvogels. Ich nahm sie in die Hand, und dann begann sie zu brennen. Nicht mit Feuer, sondern mit Licht. Die Feder pulsierte, vibrierte, löste sich auf in silberne Fäden, die in die Luft stiegen. Sie schwebten um meinen Kopf, und ich hörte eine Stimme. Nicht die des Gottes, nicht die des Archonten. Es war die andere, die sanfte, die, die mich gewarnt hatte. »Du hast ihn gesehen«, flüsterte sie, »und du hast dich entschieden. Aber der Preis endet nicht mit deiner Rückkehr.« Ich sprach nicht. Ich konnte nicht. »Er wird dich immer sehen, immer erreichen, solange du schreibst.« Ich wollte die Feder zurückrufen, sie aus der Luft greifen, aber sie war längst verschwunden. Zurück blieb nur ein feiner Film aus silbernem Staub auf dem Tisch, der langsam in das Holz einzog. Ich sah auf meine Hände. Sie zitterten. Mein rechter Zeigefinger war schwarz an der Spitze, verfärbt, als hätte ich ihn in Tinte getaucht. Ich ging zum Schreibtisch. Mein Laptop war offen. Der Cursor blinkte auf einer leeren Seite. Die Sonne stieg über den Horizont, warf ein fahles Licht durch die schmutzigen Fenster. Ich setzte mich. Ich konnte nicht anders. Ich begann zu schreiben. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Worte flossen aus mir heraus, wie Wasser aus einem zerbrochenen Krug. Sie waren dunkel, seltsam, fremd, und doch kamen sie aus mir. Draußen verstummten die Vögel, die Luft wurde schwer. Der silberne Umschlag war verschwunden. Aber ich wusste, er würde zurückkommen. Jeden Sonntag. Solange ich atme. Denn ich hatte ihn erschaffen.